Ja, liebe Gemeinde, heute erster Advent und wir haben in dieser Adventszeit eine Spezialität, nämlich eine Mini, um nicht zu sagen Mikro-Reihe, bestehend aus zwei Predigten, diesen und nächsten Sonntag. Und zwar werden wir Advent mit einer ganz bestimmten Perspektive einmal betrachten. Und das ist das Schöne einfach auch zu solchen Zeiten, dass wir einfach mal die Möglichkeit haben, auch bekannte Texte, oft schon gehörte, gelesene und durchdachte Tatsachen nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Die Tatsachen dürfen sich dabei nicht ändern, dann hätten wir was anderes als nur eine andere Perspektive. Wir wollen heute, wie gesagt, diese Mikro-Reihe beginnen, Mikro-Predigt-Reihe, Advent, eine Elternperspektive. Die Hauptperson der Advents- und Weihnachtszeit und der Advents- und Weihnachtsberichte der Bibel ist ganz klar, es ist Jesus Christus. Niemand anderes ist die Hauptperson. Aber wir haben mehrere Nebenpersonen in diesen Berichten. Menschen, die Gott gebraucht, in die eine oder andere Richtung, mehr oder weniger intensiv, zumindest soweit uns berichtet ist. Und ich denke, wir können sagen, die beiden wichtigsten Nebenpersonen des Weihnachtsberichts der Bibel, das sind Maria und Josef. Und die Rolle, die Gott ihnen gibt, der Weg, den Gott sie führt, zeigt uns einige wichtige Lektionen auf, und zwar für uns alle. Und so ist diese Mini- oder Mikro-Reihe kein Spezialthema für Eltern. Es ist nicht nur für Mütter, es ist nicht nur für Väter. Egal, ob wir selber Kinder sind oder ob wir Jugendliche sind. Maria und Josef übrigens waren auch Jugendliche nach heutigem Verständnis. Das nur mal so nebenbei, gehen wir später nochmal drauf ein. Aber auch wenn du verheiratet bist oder wenn du alleinstehend bist, ob wir Kinder haben, ob wir Enkel haben oder nicht, das ist hierfür nicht entscheidend. Die Frage, die für uns bei dieser Predigt und auch bei der kommenden Predigt ganz entscheidend ist, ist nämlich die, in welchem Verhältnis stehen wir zu diesem Kind, das in dieser ganz besonderen Nacht vor rund 2000 Jahren in Bethlehem im Land Israel geboren wurde? Wie ist dein und mein Verhältnis? Und auch, wenn wir diese Elternperspektive heute aufmachen, ist und bleibt das die entscheidende Frage. Denn auch Maria und Josef sind in eine ganz besondere Position gesetzt von Gott. Und Gott ruft und sie stehen in der Verantwortung zu antworten. So oder so. Und hier sehen wir schon eine ganz klare Schnittmenge. Gott hat auch diese beiden Menschen gerufen. Er hatte einen Plan mit ihnen. Sein Plan beinhaltete diese beiden unter anderem. Er war nicht abhängig von ihnen, aber sie gehörten ganz fest zu seinem Plan. Und trotzdem hat er sie nicht überrumpelt, nicht in den Schwitzkasten genommen, nicht zum Heil versklavt, sondern er hat gerufen, sie haben geantwortet. Und nicht nur hier sehen wir einiges an Schnittmenge auch zu uns. Klären wir einmal ganz kurz, in welcher Zeit wir sind. Und ich meine ausnahmsweise nicht die Tagespolitik oder globale Entwicklung oder sowas. Nein. Was ist Advent? Advent, da geht es um die Ankunft des Herrn. Es geht um Erwartung dessen, dass der Herr kommt. Advent heute ist besonders der Blick, Christus kam, wie wir es in dem Bericht lesen, und er kommt wieder. Das ist die 2020-Perspektive auf Advent. Das ist eine Rückschau, er kam schon einmal, und ein Zukunftsblick, eine Erwartung, er kommt wieder. Und zwar garantiert, nicht vielleicht und nicht wenn und aber. Er kommt garantiert wieder, genauso garantiert, wie er schon da war und gewirkt hat und sich offenbart hat und gehandelt hat und sein Rettungswerk vollbracht hat. Das ist genauso sicher, wie dass er kommt. Und jetzt treffen wir wieder auf aktuelle Entwicklungen, die wir jetzt nicht im Detail hier betrachten wollen. Nach dem, was wir in den letzten 12 Monaten, sagen wir mal, erlebt haben, hat das hoffentlich, wenn wir zu diesem Jesus gehören, unsere Erwartung etwas neu geweckt, dass er bald kommt. Damit wollen wir jetzt nicht spekulieren, wann, da hat er auch eindeutig vor gewarnt. Spekuliert bitte nicht. Aber habt die Zeichen der Zeit im Blick. Und ich denke, wenn wir wirklich etwas Gutes finden können an so manchen Dingen, die uns auch Sorge und Verwirrung gebracht haben im gewissen Sinne, dann auf jeden Fall, dass hoffentlich bei uns das wieder geweckt wurde. Und so ist diese Adventszeit vielleicht auch nochmal eine ganz besondere Adventszeit, weil Gott in den äußeren Dingen Sachen zugelassen hat, die dafür hoffentlich sorgen, dass wir sagen, ja, Advent bedeutet zum einen natürlich, er kam. Das ist dieser Hauptblick, den wir auch oft mit Familie und Kinder und so weiter haben, und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz entscheidend. Aber bitte auch der Vorausblick, das ist nicht nur ein bisschen Erinnerungskultur. Das ist viel mehr. Tatsachen der Vergangenheit zeigen uns auf, was die Tatsachen der Zukunft betreffen. Und was Zukunft bedeutet, da dürfen wir noch ein Fragezeichen haben. Morgen, nächstes Jahr, in 30 Jahren, wissen wir nicht. Aber ja, wir sind hoffentlich jetzt alle ein bisschen wachgerüttelt. Ja, Advent bedeutet 2020, Christus kam und er kommt wieder. Und dieses Wiederkommen sollte auch in unserer Wahrnehmung einfach nicht mehr so fern sein. Ja, vielleicht unsere Enkel. Ja, vielleicht tatsächlich erst unsere Enkel, kann sein. Aber es könnte, und das sehen wir jetzt, auch viel, viel schneller sein. Also Advent grundsätzlich die Ankunft des Herrn. Advent heute, 2020, er kam und kommt wieder. Und Advent für Christen bedeutet, Christus kam, er wurde mein Herr und Erlöser und er kommt wieder. Ich gehöre zu ihm. Er hat mich aus Not und Verzweiflung und Verlorenheit herausgeholt und ist bei mir, ist in mir, wirkt an mir, bewahrt mich, führt mich. Ja, und er kommt sichtbar wieder. Und wenn er wiederkommt, stellt er völlige Gerechtigkeit her. All das Kaputte, all das, was uns, was uns graue Haare macht, was uns Bauchschmerzen macht, was uns verzweifeln lässt auch manchmal, das wird dann hinweggenommen. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Und das ist auch der besondere Blick für uns. Und wenn er wiederkommt, ist das für alle die, die ihn nicht haben wollen, die ihn ablehnen, der schlimmste Tag aller Zeiten, ja. Aber Gottes Wort macht auch die andere Perspektive so deutlich. Für uns ist es der schönste Tag, den wir hier auf Erden haben werden. Unser Herr kommt. Und so hat Advent für Christen im Prinzip drei Dimensionen, ist ein 3D-Blick, das wollte ich sagen, ein 3D-Blick bei Christen. Nämlich einmal zwischen der Vergangenheit, also Heiligabend, das Original Heiligabend und alles ringsherum, Vergangenheit. Dann die Gegenwart, wie eben auch in dieser Mini-Reihe, also Christus jetzt, hier und heute in meinem Leben, präsent und wirksam und mächtig. Gegenwart und die Zukunft. Er kommt, der Zukunftsblick. Und den Zukunftsblick, den werden wir am dritten Advent nochmal besonders in den Fokus nehmen und auch Weihnachten nochmal besonders in den Fokus nehmen. Er kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er kam, er ist heute bei mir, er ist heute in mir, er ist heute über mir. Und er kommt wieder. Drei Dimensionen, Advent für Christen. Ja, und unsere Nebenpersonen, diese wichtigen Nebenpersonen des Weihnachtsberichts, Maria und Josef, sie bekommen von Gott eine ganz besondere und en Detail betrachtet natürlich wirklich einmalige Rolle. Also niemand von uns wird wirklich diese Aufgabe bekommen wie eine Maria oder ein Josef, das ist klar. Der Vater sendet Christus in ihr Leben, und zwar als ein Kind. Ein Kind, das sie aufziehen sollen, das sie versorgen sollen, das sie behüten sollen, das sie anleiten sollen. Ja, das kennen so manche von uns, diesen Teil. Gott vertraut uns ein Kind an und wir haben viel Verantwortung
für dieses Kind.
Ja, okay, das, soweit kennen wir es. Das ist nicht völlig einmalig. Aber Gott gibt seinen Erretter in ihre Obhut. Wirklich in ihre Obhut. Er fordert sie in mehrfacher Hinsicht mehr heraus als uns als Eltern normalerweise. Und das wollen wir uns mal ganz kurz betrachten, bevor wir jetzt ganz einsteigen können. Wir müssen uns klar machen, sie sind verlobt, aber unverheiratet. Sie hatten kein Sexualleben miteinander. Und das bedeutet viel. Die Bibel berichtet uns da nicht näher von, deshalb müssen wir uns auch nicht so intensiv damit beschäftigen. Aber wir müssen uns schon klar machen, schau mal, die wollten heiraten. Aber sie kommen erstmal noch gar nicht dazu. Und dann gibt Gott ihnen diese ganz besondere Aufgabe. Wie reagiert eine Umwelt darauf, in der Sexualität vor der Ehe nicht akzeptiert wurde? Krasser Gegensatz zu heute. So. Und erklär das mal jemand, was ihnen erklärt wurde von Gottes Boten. Wow. Okay, also spezielle Herausforderung schon auf der Ebene. Und Gott gibt ihnen das einzige Kind, das jemals geboren wird, das nie Sünde tut, und vertraut es Eltern an, die Sünder sind. Gott offenbart ihnen, dass er ihnen gegebene Sohn Gottes Erlöser ist. Und der Weg von Jesus wird in weiten Teilen auch ihr Weg. Ja, in der zweiten Reihe. Aber ihr Leben wird völlig neu verortet. Nimmt eine völlig neue Richtung an. So, und das sind hier erstmal ganz konkrete Herausforderungen, die diese beiden hatten. Die Bibel berichtet uns nicht so intensiv viel davon, aber wir müssen uns das schon klar machen, denn die äußeren Bedingungen beschreibt die Bibel ja sehr deutlich. Gott wird ihnen Kraft gegeben haben und Weisheit gegeben haben und hat sie ja durchgetragen, das wissen wir. Aber welche herausfordernden Stunden und Nächte und Tage sie hatten in dieser speziellen Situation, das erfahren wir nicht. Wir wollen heute im ersten Teil dieser Mikroreihe unseren Blick lenken auf die Mutter, auf die Maria. Und ja, wir wissen das, Maria wurde im Katholizismus zur Sündlosen erklärt, wird als Gottesmutter im Gebet angerufen, übelste Irrlehre, das ist praktischer Götzendienst. Das ist ein Anti-Gottesdienst. Denn so etwas wird uns überhaupt nicht berichtet. Weder sie als Gottesmutter, ganz im Gegenteil, als Gottesmagd bezeichnet sich selber, schauen wir uns gleich noch an. Und nein, sie war nicht sündlos. Sie war nicht sündlos. Und der Maria wird die Rolle körperlich zuteil, die jedes Gotteskind heute geistlich als neue Realität erlebt, nämlich Christus in mir. Da ist diese junge Mutter, die eigentlich biologisch betrachtet gar keine werdende Mutter sein kann, da sie von keinem Mann wusste, wie die Bibel sagt, und sie trägt den Christus, den Erlöser, tatsächlich in sich und trägt ihn aus. In ihr wächst das Lamm Gottes und es nimmt immer mehr Gestalt an, bis es ganz zubereitet ist. Und dann wächst es auf mit ihr als ganz zentrale Bezugsperson, als Quelle von Fürsorge, von Pflege, von Versorgung, von all diesen Dingen. Und hier ist die Schnittmenge, die bedingt, dass wir von Marias einmaliger Stellung trotzdem einige sehr lehrreiche Beobachtungen machen können. Und diese Beobachtungen sollen unser Denken und unser Bewusstsein als Gottesknechte schärfen. Und spannend ist da wirklich die Verbindung zur aktuellen Galater-Reihe, die wir jetzt unterbrechen in der Adventszeit. Und das war tatsächlich, kam es andersrum zustande. Das Thema kam nicht aufgrund unserer Galater-Reihe, doch in der Vorbereitung dieser Mikro-Reihe stieß ich mehrfach wieder auf unseren Galater-Brief. Wo es in Galater 2,20, haben wir gerade erst studiert, da heißt, Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahingegeben. Ja, die Maria-Situation, die wollen wir uns betrachten. Und egal, ob wir Mann oder Frau sind, Mutter oder Vater oder nicht, wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt Christus in dir und in mir. Und so werden wir uns jetzt auch unseren Predigttext in drei kleinen Punkten anschauen. Der erste Punkt lautet: Christus in mir, ein großes Vorrecht. Und ich möchte euch gerne auch schon die anderen nennen, dann haben wir einen besseren Überblick. Also Christus in mir, ein großes Vorrecht. Zweitens, Christus in mir, eine große Verantwortung. Und drittens, Christus in mir, eine Identität. Und ich lese aus unserem Predigttext ab Vers 28. Und der Engel kam zu ihr, also zu Maria, hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und hier sehen wir schon den großen Unterschied zwischen dem biblischen Bericht und katholischer Theologie. Maria hat Gnade bei Gott gefunden, verkündet ihr der Engel, doppelt gleich, also du Begnadete, und erklärt ihr dann nochmal, als sie sozusagen ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat: Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das bedeutet ganz klar, Gott ist dir, um es mal vorsichtig auszudrücken, wohlgesonnen. Du hast Frieden mit Gott. Bedingt wodurch? Durch Gnade, das heißt nicht aufgrund deiner eigenen Werke. Wäre Maria sündlos gewesen, dann wäre es die richtige Aussage: Du bist gerecht vor Gott aufgrund deiner Sündlosigkeit, aufgrund deiner eigenen Gerechtigkeit. Das ist genau die gegenteilige Aussage von der sündlosen Gottesmutter. Ne? Nur, dass wir das nochmal auf dem Schirm haben, weil wir immer wieder auch mit dieser falschen Theologie konfrontiert werden. Und das ist so ähnlich, also nicht nur so ähnlich, das ist die gleiche Situation, was das betrifft, wie bei Noah. 1. Mose 6, Vers 8, wir erinnern uns: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Die ganze Menschheit ist völlig verrottet böse. Das Böse ist total auf die Spitze getrieben. Und dann gibt es aber Noah und seine Familie. Und wodurch zeichnen die sich aus, vor allem Noah, dass er Gnade bei Gott gefunden hat? Nicht, dass er ein viel besserer Mensch ist als die anderen. Er ist genauso kaputt und verdorben von sich aus wie alle anderen. Aber Gott schenkt ihm Gnade. Gott kommt ihm nah. Gott verändert ihn. Gott wirkt an ihm und Gott spricht ihn vor allem gerecht. Das hatten wir ja gerade in unserer Predigtreihe. Er spricht ihn gerecht. Ja, und das wäre anders auch überhaupt nicht denkbar, als dass Maria Gnade bei Gott findet. Denn Maria ist wirklich eine extrem unwahrscheinliche Kandidatin, wenn wir das mal so rein faktisch überlegen. Also diese Riesenaufgabe haben wir uns eben angeschaut, was dazu gehört. Gott braucht natürlich niemand, um seinen Sohn in diese Welt zu senden. Aber, das sehen wir, er braucht auch niemanden, um seine Gemeinde zu bauen. Er braucht auch niemanden für die Mission, im Sinne von, dass er abhängig davon wäre. Aber er will Menschen gebrauchen. Aber warum dann eine Maria? Wer ist denn Maria? Maria ist erstmal ein junges Mädchen, eine junge Frau. Und da müssen wir uns klar machen, dass, was ihre Zeitgenossen betrifft, dass erstmal ihr Wort kein Gewicht hat. Die Worte einer Frau hatten zu dieser Zeit keinen besonderen Wert. Glaubwürdigkeit gering. Frauen schwatzen den ganzen Tag viel, hat keine große Bedeutung. Und wenn die Männer reden, können die Frauen bitte mal ruhig sein. So. Also, ja, eine Frau, okay. Aber dann so jung auch noch. Ein Teenager. Das war wirklich eine Teenager-Schwangerschaft, das muss man so sagen. Das bitte nicht als grundsätzliches Vorbild nehmen. So früh wie möglich Kinder kriegen ist nicht unbedingt das Ideal. Aber Gott beruft eben nicht eine gestandene Frau, die schon was geschaffen hat im Leben, die schon ein paar Kinder großgezogen hat. Man sagt, naja, ein bisschen pädagogische Vorerfahrung im Umgang mit den Kindern, praktische Vorerfahrung. Wie führt man Haushalt? Wie ist so ein Eheleben? Die hatten ja noch gar kein Eheleben. Gott beruft nicht nur eine Frau, sondern auch noch einen Teenager. So, und was haben wir heute für ein Bild von Teenagern? Ja, Teenager sind schwierig. Stimmungsschwankungen. Unbeherrscht. Unzuverlässig. Undiszipliniert. Das ist nicht persönliche Meinung, aber das ist ungefähr das Bild von Teenagern. Unpünktlich, rebellisch, dauernd Widerworte, törichte Ideen, wollen dauernd Party machen, wollen immer ganz dumme Entscheidungen treffen, doch die Teenager. So, das ist ungefähr das Bild, was wir heute von Teenagern haben. Das hat aber mehr mit unserer Kultur zu tun, das müssen wir uns auch klar machen. Und in diesen Zeiten war sie eine junge Frau mit 15 Jahren, eine junge Frau. Und nicht ein kleines Dummchen, wie es heute oft dargestellt wird. Das ist schon eine junge Frau. Die gründet gerade Familie. Und das war nicht außergewöhnlich in diesem Alter. Ja, das war nicht alt für eine Verlobung. Aber das war nicht außergewöhnlich wie heute, wo wahrscheinlich das Jugendamt gleich auf der Matte stehen würde. Eine 15-Jährige verlobt und schwanger. Holala. Nein. Dort wurde von Jugendlichen überhaupt nicht erwartet, dass sie sich so verhalten, entsprechend des heutigen Klischees. Dieses Klischee gab es damals nicht. Dann war klar, entweder bist du ein Kind, dann läufst du hinter deinen Eltern her. Und wenn du ein junger Mann oder eine junge Frau bist, dann wirst du auch so behandelt, dann wirst du auch so gefordert. Und dann wirst du so in die Verantwortung genommen. Da war überhaupt gar keine Zeit, in der Bushaltestelle rumzuhängen, einen Roller aufzudrehen und Musik zu hören. Eine ganz andere Situation. Aber trotzdem, so ein junges Ding. Die weiß doch noch gar nichts vom Leben. Nochmal, wie soll die das Kind überhaupt großziehen? Wie soll die psychisch überhaupt in dieser Situation klarkommen? Also beim Bewerbungsmarathon hätte ich die jetzt nicht ausgesucht, würde ich sagen. Ne? Aber gut, dass ich das nicht ausgesucht habe. Aber menschlich betrachtet eine unwahrscheinliche Kandidatin. Dieses junge Ding, Maria. Und die ist ja außerdem total unbekannt. Die ist doch, wer kennt das schon, diese Maria? Ja, die aus ihrem Dorf, die Nachbarn und so weiter. Ihre Verwandten, na klar, die kennen die alle. Aber die hat keine Bedeutung in Israel. Ist doch nicht die Frau von einem Hohepriester vielleicht oder so. Das wäre menschlich nachvollziehbar, ne? Nein, total unbekannt und scheinbar auch total unwichtig erstmal, ne? Maria wer? Was? Wer soll den Messias zur Welt bringen? Das ist schon mal ein Thema für sich, den Messias zur Welt bringen. Aber die sind dann, was hatten die vorzuweisen? Wie kann Gott ihr das denn anvertrauen? Ja, und das ist im Prinzip, was Gott immer gebraucht. Nicht ausschließlich, aber durch den ganzen biblischen Bericht bis heute gebraucht Gott schwache und scheinbar unwichtige Menschen, also so Leute wie dich und mich. Zum Beispiel besonders junge Menschen, immer wieder. Schaut euch mal an Daniel oder David oder einige andere. Die waren im Kindes- oder im Teenageralter. Wieder gleiche Thema. Kleine Menschen, also gesellschaftlich betrachtet kleine Menschen, arm an Einfluss. Immer wieder beruft Gott solche. Ja, er beruft auch Reiche und Mächtige, ja? Das gibt es auch. Er beruft Menschen, die arg begrenzt sind an Weisheit. Also Leute wie mich oder vielleicht wie dich. Leute wie uns, die unfähig sind von uns selbst aus. Voller Fehler, voller Schwächen. Unsicher. Und Leute im Prinzip, die höchstens Inseltalente haben. Ja, der eine, der kann gut reden und der andere kann gut handwerken und so. Inseltalente, das kennt er, ne? Spezialistentum nennt man das heute, Fachkräfte. Aber warum gebraucht Gott denn solche wie uns? Weil er es will, weil es ihm gefällt. Und wir erfahren darüber zum Beispiel was im 1. Korintherbrief. Ganz am Anfang, 1. Kapitel, ich lese mal Vers 26 vor. Das hilft uns auch zu verstehen, warum die Maria, aber auch warum dich und mich. Dort heißt es, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Also, Weise, Mächtige und Vornehme von sich selbst aus sind eher wenige. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, hier, das sind wir, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, wieder wir. Und das Verachtete hat Gott erwählt, wieder wir. Und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also was erfahren wir? Warum erwählt Gott Leute wie Maria oder uns? Um klar zu machen, das machen die nicht selber. Da braucht keiner stolz auf sich sein. Das ist das Gegenteil von dem Bewerbungsmarathon. Der großen Schlacht, der kriegt den Job. Das ist genau das Gegenteil. Maria hat Gnade gefunden bei Gott. Gott will sie nicht weil, sondern obwohl. Und das gilt für uns ganz genauso. Und sollte sich bei uns der Gedanke einschleichen, dass es anders ist, schmeißt ihn raus. Denkt sie, ja, Gott hat Gnade mir zuteilkommen lassen. Und andersrum kann er natürlich auch ganz froh sein, denn ich kann auch, ne? Ich kann auch schon ziemlich schön Gitarre spielen oder Vorträge halten oder richtig, richtig toll malen, hat Gott sich schon ein gutes Talent geangelt. Wenn dieser Gedanke aufkommt, raus damit. Raus. Falsch. Nein, er hat bewusst uns erwählt, wie er auch Maria erwählt hat, weil es ihm gefällt, so kleine, schwache, fehlerhafte Menschen zu nehmen und sie zu seinen Knechten zu machen, zu seinen Boten zu machen, zu seinen Kindern zu machen, zu seinen Werkzeugen zu machen, aber eben nicht wie ein totes Werkzeug, sondern wie ein lebendiges Werkzeug. Nämlich mit einer lebendigen Seele, mit Gaben, die er uns gibt. Ja? Gott erwählt das Kleine und Schwache und Unedle. Und wir sehen, es ist genau das Gegenteil von dem Weltprinzip. Die in der Welt gering geachtet werden. Die will Gott so ganz besonders haben. Und Gott hilft uns, demütiger zu werden, realistischer auf uns selbst zu schauen und vor allem auch realistischer auf ihn zu schauen. Durch Gottes Willen, entschieden durch sein Wirken, basierend nur auf seiner Gnade, lebt Christus auch in dir und mir. Wie gesagt, natürlich, Maria, ganz spezielle Situation. So lebt Christus nicht in uns, das ist wahr. Aber er lebt geistlich in uns und zwar nicht nur 9 Monate, sondern auf Dauer, bis zum Ziel. Er lebt in uns, das heißt, er wirkt in uns, er ist in uns lebendig. Und wir werden umgestaltet in sein Bild. Das ist das, was wir Heiligung nennen. Dass Gott aus einem David, aus einem Hans, aus einem Egon, wie auch immer, aus einer Luise, aus einer Ulrike, immer mehr Christus macht. Paulus hat das auch völlig klar, das hatten wir auch im Galaterbrief, Galater 1, Vers 15. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat, und durch seine Gnade berufen, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf und so weiter. Wir erinnern uns, er ging nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Also er sagt auch, Gott hat mich berufen durch seine Gnade. Und das war alles schon vorbereitet, aber dann hat er Christus in mir erst offenbar gemacht. Diese Maria, diese junge Mutter in ganz außergewöhnlichen Umständen wurde von Gott erwählt. Und erwählt nur, weil er es wollte. Trotz allen Abers. In 1. Korinther 15 lesen wir, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Das ist dieser realistische Blick, den auch der Paulus hat, den wir auch immer wieder brauchen. Und den Maria auch hatte. Das sehen wir an ihrem Zeugnis, das sehen wir an ihrem Lobpreis, den wir eben in der Lesung gehört haben. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin nicht die Mutter des Christus, weil ich, sondern obwohl ich. Ein Riesenvorrecht. Wir kommen schon zu unserem zweiten Punkt, nämlich Christus in mir, eine große Verantwortung. Der Engel verkündigt der Maria, Vers 31 in unserem Predigtext. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria hat gerade gehört, sie hat Gnade vor Gott gefunden. Ein Riesengrund zur Freude, denn wir dürfen sicher sein, Maria war ganz gut unterwiesen, was das bedeutet. Riesenfreude und jetzt kommt der Engel gleich zum Thema Verantwortung. Du hast Frieden mit Gott und das hat Gott jetzt mit dir vor. Das ist Gottes Plan im Überblick, in der Draufsicht. Ganz, ganz viele Details werden ja noch nicht beschrieben, aber das ist erstmal der grobe Fahrplan. Du, unverheiratete junge Frau, haben wir uns ganz gerade angeschaut, du wirst schwanger werden und es wird ein Sohn und du wirst ihm diesen Namen geben. Das ist dein Auftrag und es ist nicht irgendein Sohn. Er ist der Sohn Gottes, ist der König von Israel und sein Reich wird ewig sein. Das ist das Kind, was jetzt anfängt, in dir heranzuwachsen. Das ist das Kind. So, 15-Jährige, jetzt werdende Mutter. So sieht's aus. Gott offenbart ihr, dass sie Gnade bekommen hat, aber das bedeutet nicht, dass sie die Hände in den Schoß legt. Und sie hat auch gar keine Chance, muss man ehrlich sagen. Sie freut sich, dass Gott sie voller Frieden ansieht. Und das ist nochmal nicht bedingt durch sie. Aber jetzt kommt sie ins Spiel. Jetzt geht es um Verantwortung. Jetzt geht es um Handeln. Und wir sehen, das ist ganz ähnlich dem, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns Erlösung schenkt, wenn Gott dir ein neues Leben schenkt, ja, dann ist das Entscheidende ist dann ja geklärt. Und das gilt. So, und dann fängst du richtig an, aktiv zu werden. Wenn du das wirklich verstanden hast, wenn du wirklich verstanden hast und der Heilige Geist es dir klar macht, welche Gnade du bei Gott bekommen hast, wenn das, was das bedeutet, was das über Gottes Liebe aussagt, was das über deine Zukunft aussagt, was das über deine zukünftigen Prioritäten aussagt. So, dann wird dir klar, jetzt muss ich handeln. Jetzt muss ich handeln. Nicht immer sagt Gott uns ganz genau, das passiert jetzt in den nächsten 9 Monaten oder in den nächsten 18 Jahren oder in den nächsten 30 Jahren. Das ist so der grobe Plan. Für dich ganz speziell. Das sagt uns Gott nicht immer. Aber wenn wir diese Gnade bei ihm gefunden haben, dann ist uns klar, jetzt trage ich mit Verantwortung, weil das Gottes Prinzip ist. Hatten wir ja eben. Gott braucht niemand, aber er will dich und mich. Und zwar nicht als Zuschauer, sondern als aktiv Handelnde, als Teil seines großen Planes. Als Teil seines Planes mit seiner Gemeinde, mit der Mission. Als Teil seines Planes mit den Menschen, die er um dich herum setzt und dir manchmal auch in den Weg stellt. Und wir müssen Verantwortung übernehmen. Nochmal, es geht gar nicht anders. Und Gott rüstet uns dazu aus, dass wir eben all das tun können. wir können uns nur vorstellen, was für Fragezeichen Maria dazu hatte. Sie fragte als erstes, wie kann es sein, dass ich schwanger werde? Biologisch geht das doch gar nicht. Das ist ihre erste Frage. Was meint ihr, was sie für Fragezeichen noch mitgenommen hat, die sie bebrütet hat nach dieser Begegnung? Wie soll ich das machen? Wie soll das werden? Wir haben ja die denkbar schlechtesten Voraussetzungen und wie soll ich das nur hinkriegen? Ich habe doch gar nicht die Mittel und wie kann ich dieses Kind beschützen? Und vor allem, was wird mein Verlobter sagen? Und, können Sie uns vorstellen? So viele Fragezeichen. Wie soll ich das jetzt machen, was Gott mit mir vorhat? Und was macht Gott? Er stattet sie aus dafür. Er rüstet sie zu, er trägt sie durch. In Hebräer 13 lesen wir, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Gott nimmt dich in Verantwortung. Wenn du zu ihm gehörst, nimmt er dich in Verantwortung, wie die Maria. Wie gesagt, nicht ganz speziell wie die Maria. Aber in der großen Linie ist es genau das Gleiche. Das sind Verantwortungen, die wir uns oft nicht aussuchen. Wir sagen, ey, das ist mindestens 2 Nummern zu groß für mich, wenn ich realistisch einmal bedenke, was das bedeutet. Denk mal drüber nach, was die Verantwortung bedeutet, allein, dass Gott dir ein Kind anvertraut. Oder mehrere. Wenn du mal wirklich bedenkst, was das bedeutet. Jedes Kind, was wir haben, gehört Gott. Und wir haben eine Stellvertreteraufgabe über Jahre hinweg, in guten wie in schlechten Zeiten, nicht nur in der Ehe, auch in der Elternschaft. Ja, genau. Wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Wie soll ich diese Aufgabe in der Gemeinde bewältigen? Längerfristig. Mit all den Widrigkeiten, mit all den Herausforderungen. Wie soll das klappen? Wie soll überhaupt Gemeinde funktionieren, menschlich betrachtet? Das geht doch gar nicht. Wieder entgegen allen menschlichen Prinzipien. Aber wir wissen, Gott rüstet uns aus mit allem, was wir dafür brauchen. Er sagt, du weißt noch nicht, wie das alles passieren wird, wie ich dir helfen werde und wo du nicht mehr kannst und wo ich dir mehr Kraft gebe, als du dir überhaupt vorstellen kannst, das weißt du noch nicht. Aber marschier jetzt los. Und das ist das, was Gott von der Maria hier auch erwartet. Nämlich nicht, dass sie alle Probleme löst, da neigen wir oft sehr zu und da sind wir wieder bei unseren eigenen Leistungen. Wie soll ich das machen? Und Gott sagt, nein, da wollte ich gar keine Antwort drauf haben. Ich habe nicht mal die Frage gestellt, wie du das alles machen sollst. Ich habe gesagt, das ist der Plan. Lauf los. Ja, und oft müssen wir überhaupt erstmal loslaufen, bevor wir Führung erfahren können. Ich hatte das schon mal erwähnt, Wolfgang Nestvogel hatte mal irgendwann das Beispiel vom Schwerlast-LKW. Wenn der steht, man versucht ihn zu steuern, funktioniert das nicht wirklich. Aber sobald er rollt, kann man ihn ziemlich leicht lenken. Das ist natürlich ein unperfektes Bild, aber es hilft uns vielleicht zu verstehen. Es geht auch bei uns darum, lauf los. Wo Gott dir eine Richtung aufzeigt, lauf los. Und dann frag ihn, wie soll das werden? Bitte zeig's mir in der richtigen Dosierung, zur rechten Zeit. Gib mir Mut, wo ich mutlos werde. Nimm mir die Angst, nimm mir meine Zweifel, nimm mir meine Ablenkung und bitte hilf, dass ich durchlaufen kann. Aber Gott stattet aus. Und sogar sein Wort ist schon die Vollausstattung. 2 Timotheus 3,16, dieser bekannte und oft zitierte Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, also die ganze Bibel, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also Gott macht klar, ja, du hast schon die Vollausrüstung. Du weißt noch nicht, wie du sie immer anwenden sollst in jeder Situation. Aber nochmal, ich bin bei dir. Christus in dir bedeutet, er ist in jeder Situation mehr als nah. Er ist deine neue Identität. Und das ist ja unser dritter Punkt, den wir uns jetzt anschauen. Er ist deine neue Identität. Also frag nicht mehr, wie ich das machen soll, sondern darf sein, ich bin gespannt, Herr, wie du das machen wirst. Drittens, Christus in mir, eine Identität. Ich lese ab Vers 34, da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Also bedeutet, wie kann das sein, da ich noch niemals Sexualität gelebt habe mit einem Mann? Dann kann man nicht schwanger werden, das war ja auch klar. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. In ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, sie stellt natürlich erstmal die absolut richtige Frage. So, ich habe doch sexualethisch alles richtig gemacht. Verlobt, nicht verheiratet. Wir haben die nötige Distanz bis zur Ehe, halten wir. Wie soll das bitte sein? Und der Engel macht ihr klar, du wirst schwanger werden durch den Heiligen Geist. Einmalig, absolut einmaliger Vorgang. Macht klar, Gott hat einen Detailplan. Das ist nichts Abstruses, das ist nichts Abgehobenes. Und wir sehen hier auch diese Teenagerfrau, das Teenagermädchen, hat einen ganz realistischen Blick. Also, geht nicht. Wie soll es dann gehen? Und er sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann das, Gott gibt Naturgesetze, Gott gibt Prinzipien, aber er ist auch Herr darüber. Und das zeichnet ja Wunder aus. Wunder bedeutet ja nicht, dass jemand, der Gott glaubt, der Gott vertraut ist, keinen Realitätsblick mehr hat, dass wir unwissenschaftlich wären oder sonst was, sondern Wunder bedeuten eine Ausnahme von der Normalität, also eine Ausnahme von Naturgesetzen und Grundprinzipien in dieser Welt, die Gott selbst geschaffen hat, und zwar aufgrund von Gottes Wirken, weil er der Herr ist. Und der Engel verweist nochmal darauf, guck mal, deine Verwandte, die ist auch schwanger geworden, obwohl das biologisch als, naja, fast unmöglich galt, als unfruchtbar. Und daran siehst du, ich habe schon sozusagen im Vorschuss Beweise geliefert, um dir das Glauben leichter zu machen. Guck mal, ich habe da schon ein Wunder getan, aber ein noch viel größeres Wunder werde ich an dir wirken, nicht um deiner selbst willen, sondern als Teil von Gottes großem Plan. Und wie antwortet Maria? Siehe, ich bin des Herrn Magd. Also das Pendant Knecht. Ähnlich wie Sklave. Also ich will Gott völlig dienen. Gott soll das Kommando haben. Und sie führt dann ja weiter aus. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie macht klar, ich will mich dir überhaupt nicht gegen wehren. Sondern ich will, dass Gottes Wille in meinem Leben an mir geschieht. Warum? Weil meine Identität ist, ich diene Gott. Das ist jetzt meine Identität. Christus in mir ist meine neue Identität. Und deshalb diene ich Gott. Im Lobpreis heißt das also im gleichen Kapitel, Vers 48, also lesen ab 46, Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Das ist meine neue Identität, weil Gott hat mein Leben so radikal jetzt verändert, was die geistlichen Dinge, aber auch was die äußeren Dinge betrifft. Ich lobe Gott dafür. Das ist der Kern von diesem Lobpreis. Ja, und es ist eine Doppelidentität. Und sie hat erst den einen Blick bisher, nämlich, dass sie Magd Gottes ist. Und das gilt für uns auch, dass wir Knechte und Mägde Christi sind. Und nochmal, das bedeutet, dass wir nicht mehr uns selbst bestimmen, sondern dass wir uns dankbar und voller Überzeugung in seine Hände geben und sagen, du sollst das Kommando haben. Und ich weiß, ich bin noch viel zu oft rebellisch und eigensinnig. Bitte erbarm dich auch darüber. Aber mein Ziel ist, dass du sagst und ich handle. Und zwar nicht, weil ich keinen eigenen Kopf habe, sondern weil ich überzeugt bin, dass dein Wille viel besser ist als meiner und deine Ideen und dein Plan und deine Absichten und dein Ziel viel, viel besser ist als alles, was aus mir kommen könnte. Und deshalb lege ich die Führung in deine Hand. Und ihr Lieben, wir kennen das ja, wir machen dauernd sowas auf menschlicher Ebene. Ihr legt euer Leben in Hände von anderen Menschen, weil ihr überzeugt seid, dass sie zumindest in dieser Sache das besser können als ihr. Überlegt mal, es gab Zeiten, da konnten wir mit Flugzeugen vom einen Land zum anderen fliegen. Seid ihr da vorne gegangen, habt gesagt, mach mal Platz, ich flieg mal lieber selber. Ich kann doch keinem anderen mein Leben anvertrauen. Nee, ihr setzt euch mit 300 anderen Leuten da rein und legt euer Leben in die Hände von jemand, wo ihr überzeugt seid, das kann der auf jeden Fall besser. Und das weiß der auch besser, wie das jetzt funktioniert. So, das ist so eine ganz kleine Mini-Perspektive und das sind nur andere Menschen. Diese neue Identität bedeutet, mein ganzes Leben mit allem, was ist und was noch kommen wird, das übergebe ich diesem Kapitän, diesem Herrn, diesem König, der es besser kann und weiß als ich. Also, die Identität als Magd Gottes oder als Knecht Christi, das gehört zu uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du auch Knecht Christi oder Magd Christi. Genau, aber wenn du ein Kind Gottes bist, sagte ich gerade, ne? Und das ist der andere Teil der Identität, dieser Doppelidentität, nämlich, dass wir adoptierte Kinder sind. Und das ist spannend, bei Maria ist das natürlich eine spannende Kollektion an Rollenwechseln. Die musste sich ja oft umdenken. Sie ist jetzt berufene Mutter, wie keine andere jemals, berufene Mutter, um dann später Schwester des Christus zu werden. Also wären ganz komische Familienverhältnisse, wenn man es aufs Menschliche überträgt, ist aber nicht. Das ist ja die geistliche Ebene. Ja, und sie übt Fürsorge für dieses Kind, für dieses Baby und für auch das größere Kind und wird aber durch dieses Kind gerettet werden. Und das wird ihr Herr. Und der erstgeborene Bruder. Also, wow, Doppelidentität. Und das ist keine Speziallehre, es wird oft behauptet, diese Knechtsperspektive, das wäre halt dieser Paulus und das wäre eine ganz spezielle Theologie, die mit dem Rest des Neuen Testaments nicht übereinstimmt. Und ich hoffe, wir wissen, das stimmt einfach nicht. Denn Paulus sagt, er ist Knecht und Apostel Jesu Christi, Titus 1, Vers 1 zum Beispiel, ja. Aber auch Jakobus sagt im ersten Vers seines Briefes, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also Diener, Sklave. Im zweiten Petrusbrief, der fängt an mit Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Und der Judasbrief mit Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Ja. Und auch Galater 1, Vers 10 haben wir vor kurzem erst studiert. Da erklärt doch der Paulus, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefährlich wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Er hat klar, das hat Konsequenzen, denn ich bin jetzt ein Neuer. Wer bist du? Und was bist du? Ich bin Sklave Gottes, voller Freude und Überzeugung. Und deshalb kann ich jetzt nicht mehr so handeln. Identität hat Folgen. Und das muss man in diesen heutigen Zeiten ja umso mehr sagen. Identität ist nicht der Name, der auf deinem Schulranzen steht. Identität ist überpersönlich. Identität kann ich mir nicht einfach nur aussuchen, zusammenbasteln, wie einem das heute suggeriert wird. Sondern Identität bekomme ich. Und ich nehme sie an oder ich nehme sie nicht an. Diese Identität in Christus und Christus in uns hat viele Folgen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, erklärt Paulus nochmal, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihn Gott nicht noch Buße geben möge zur Erkenntnis der Wahrheit und wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Er sagt, mit dieser neuen Identität als Gottes Knecht kannst du nicht leben wie vorher. Nochmal, Identität hat massive Auswirkungen auf dein Verhalten, auf dein Denken, auf deine Blickrichtung, auf deine Prioritätenliste. Das ist ganz entscheidend. Ja, das die Identität des Knechts. Und diese Identität bekommen wir, weil wir freigekauft sind. Ne? Ein Sklave, wie kriegt man den frei? Durch Freikauf. 1. Korinther 6, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ihr seid erkauft, er ist euer neuer Besitzer, euer Herr, und darum verherrlicht ihn. Und ein Kapitel weiter heißt es, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Sind wir wieder beim großen Thema des Galaterbriefs. Ja, aber auch die Sohnschaft. Wir wissen, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen nach Römer 8, dass wir uns nicht wiederum fürchten müssen, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, Papa. Diese neue Identität bestimmt Maria, bringt ihr Leben menschlich erstmal betrachtet ziemlich durcheinander, aber tatsächlich bringt Gott erstmal richtig Ordnung rein, führt sie auf dem Weg, der für sie bestimmt ist. Gebt ihr als junge Frau so eine große Verantwortung, so ein Riesenvorrecht. Und sie ist jetzt schon ein völlig anderer Mensch. Und ihr Lieben, das hoffe ich, dass wir das auch so sagen können. Sagen können, ja, ich habe Gnade bei Gott gefunden und ich habe verstanden, dass das ein Riesenvorrecht ist. Dass ich es wirklich nicht verdient habe. Und umso mehr darf ich mich freuen. Und wenn ich etwas verdient habe, dann poche ich da drauf. Und dann möchte ich jetzt meinen Lohn haben. Aber Dalli. Und hier ist genau das Gegenteil. Ich weiß, nach dem, was ich mitzubringen habe, habe ich das eben nicht verdient, Frieden mit Gott zu haben. Dass Gott sich mir nähert, wie er sich der Maria hier schon genähert hat. Durch seinen Boten. Nein, das habe ich überhaupt nicht verdient. Und das rächt nicht den Fakt, dass Gott mir mitteilt, es ist Frieden zwischen uns. Ich schenke dir meinen Frieden, weil ich es möchte. Und dann sehen wir, jetzt geht's aber los. Jetzt ist die große Verantwortung. Nicht nur direkt nach unserer Berufung, nach unserer Bekehrung. Nein, sondern jetzt dauerhaft. Unser Leben ändert sich. Jetzt gibt es Sachen zu tun, die gab es vorher nicht zu tun. Und erleben, in dieser Adventszeit gibt es viele Dinge zu tun, die es vor unserer Bekehrung für uns nicht zu tun gab. Da gab es vorher vielleicht die Aufgabe ja Dekokrams, Kinder bespaßen mit ein bisschen basteln. Das war wahrscheinlich Advent. Familie möglichst krisenfrei halten, wenn es irgendwie geht. Das waren Adventsaufgaben vielleicht vorher. Jetzt haben wir ganz andere Aufgaben. Jetzt haben wir die Aufgabe, diesen Christus, der in uns ist und lebt, den Menschen zu verkünden. Nicht nur in der Adventszeit, aber jetzt natürlich ganz besonders. Weil sind die Erwartungswochen. Wir hängen überall Lichter auf, nicht nur, weil das so schön kuschelig ist und so schöne Atmosphäre ist, hoffe ich. Das darf es natürlich auch gerne sein. Sondern als Hinweis, die Erwartung, dass das Licht in die Welt kommt. Und es ist schon in die Welt gekommen. Und deshalb dieses Erinnerungsfest an Weihnachten. Es ist erstmal ein Erinnerungsfest als erstes. Und deshalb hängen wir die Lichter auf. Weil wir hinweisen wollen auf das wahre Licht, das die Menschen erhält. Ganz neue Adventsaufgaben. Und noch leben wir in dem Rest einer christlichen Kultur. Und für die Menschen hat Weihnachten Bedeutung. Und das merkt man jetzt vor allem mal wieder, wo Weihnachten fast abgesagt wurde. Natürlich nicht wirklich, aber zumindest massiv damit gedroht wurde, wenn ihr nicht artig seid, dann sagen wir halt Weihnachten ab. So als wenn wir kleine Kinder wären und traurig sind, weil nichts unter dem Weihnachtsbaum liegt. Nein. Aber jetzt dieser Aufschrei der Menschen. Wie kann es sein, dass uns Weihnachten verboten wird? Dass wir kein Weihnachten feiern dürfen? Ist eine wunderbare Gelegenheit, dass wir den Menschen sagen, ja, und warum ist es wichtig, Weihnachten zu feiern? Ist das Entscheidende bei Weihnachten, dass wir bei Gams und Rotkohl und Klößen zusammensitzen und schönes Dämmerlicht ist? Und alle sich ausnahmsweise mal nicht streiten. Ja, das sind auch alle schöne Sachen. Das dürfen wir gerne genießen. Aber ist das Weihnachten, Mensch? Das können wir doch auch im März machen. Oder im Oktober oder sonst irgendwann. Nein, Weihnachten ist ein Ruf für alle, die nicht sagen können, Christus in mir. Wir sagen, kehr dich zum Licht. Du brauchst denjenigen, der die Finsternis aus dir vertreibt. Der dir echtes Leben bringt. Der dir echte Wahrheit bringt. Gebrauch dieses Weihnachtsfest. Damit bist du mehr beschenkt als mit den tollsten Geschenken und als einer Weihnachtsfeier mit 100 Verwandten. Oder als mit einer Weihnachtsfeier ohne 100 Verwandte, je nachdem. Aber das ist viel mehr wert. Lass dich beschenken von Gott, nicht von Schwiegermutter. Denn dieses Geschenk, das wird weder langweilig, noch geht es irgendwie kaputt und du wirst es auch nicht verlieren. Das ist die größte Weihnachtsfreude, die du jemals haben wirst. Und in diesem Sinn, lass uns Leute sein, die andere Menschen rufen zu einem echten Weihnachten. Und dazu, denke ich, kann uns eben diese spezielle Perspektive auch der Maria helfen. Denn sie hat so viel gemein mit uns. Klein und unwichtig, jung, vielleicht unbegabt, keine große Nummer. Aber Gott hat so Großes mit ihr vor. Und so ist es auch bei dir und mir. Realistisch und geistlich betrachtet sind wir alle ganz kleine Nummern. Aber Gott hat Großes mit uns vor. Er will, dass wir Menschen zu ihm rufen. Dass wir Menschen aus der Verlorenheit rufen, zur Rettung. Aus einem Kultur- und Konsum-Weihnachten zu einer ganzjährigen Freude über Gottes Freundlichkeit und Liebe. Lasst uns jetzt diese Zeit dafür gebrauchen. Wir wollen in der nächsten Woche uns dann die Josef-Perspektive anschauen. Und auch da werden wir feststellen, es gibt viel Schnittmenge mit uns, trotz der einmaligen Situation. Und möge Gott uns einfach zurüsten, dass wir, egal ob äußere Krisenzeit oder äußerlich alles wunderschön und harmonisch, dass wir verstehen, die Zeit ist immer knapp. Und es gibt bei Gott ein zu spät. Zum Handeln, zum Dienen, aber erst recht, um zu ihm zu kommen. Also, lasst uns nicht müde werden, nicht in eine Adventsträgheit verfallen, sondern in schwerste Adventsaktivität voller Freude, dass Gott uns so etwas Großes anvertrauen mag. Möge er uns Weisheit geben, dass wir wirklich gut damit umgehen und dass wir bereit sind, einen Weg zu gehen, der viel Freude ist, aber auch Leid und Schmerz und all solche Dinge mit beinhaltet. Wenn wir uns mal den Gesamtweg von Maria anschauen, was wir jetzt natürlich nicht machen, aber was wir vielleicht mal in den nächsten Tagen zu Hause machen können. Die biblischen Berichte über Maria, ja, die hatte sehr schwere Zeiten, sehr krasse Herausforderungen, von denen auch die Bibel berichtet. Viele Tränen geweint, sicher viele schlaflose Nächte gehabt. Ja, aber wir wissen, Gott hat sie nicht nur gebraucht, sondern auch zum Ziel gebracht. Er hat sie bewahrt. Er ist ihr treu gewesen. Und das geht ebenso für uns. Wir wissen nicht, was noch kommen wird. Ja, das ist wahr. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Und auch daran sollten wir Weihnachten erinnert werden. Der Rückblick auf das erste Kommen Jesu bedeutet immer den Blick nach vorne. Er kommt wieder. Und damit wird alles gut. Es wird alles wiederhergestellt. Alles Böse wird weggenommen. Alle Lügen, Intrigen und Verschwörungen werden aufgedeckt und beendet. Und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Ihr Lieben, es ist Adventszeit. Und die Tür zum Advent finden wir hier. Nicht im Kaufhaus, nicht auf Amazon und nicht mehr auf der Familienfeier, sondern hier. Lasst uns das bitte weitergeben. Amen.